Wenn man die Paulusbriefe liest, dann fällt einem auf, dass Paulus in der Regel zu Beginn seiner Einleitung immer auf etwas hinweist. Er wünscht uns Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Und man muss einfach in der Bibel nüchtern sachlich feststellen, dass die Heilige Schrift auch die Erlösungstatsache und auch manche Hierarchie-Dinge Gottes einfach auch mit bestimmten Titeln versieht. Und der Titel von unserem Herrn Jesus ist Herr Jesus Christus. Und als ich damals aus der Pfingstbewegung, aus dieser Verführung herauskam, da war mir etwas klar, man hat sehr viel von Jesus auch geredet und nicht alle, es gibt auch hier Regeln von der Ausnahme, aber ich habe mir dann einfach bewusst gemacht, der Jesus hat einen Titel und es ist wichtig, ihn als Herr anzureden. Das zeigt nämlich die Unterwerfung. Aber der ganze Titel lautet Herr Jesus Christus. Herr, dieses Kyrios im Griechischen, das steht auch in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, in der Septuaginta, fürs Tetragramm, für den Gottesname. Ob man es jetzt Yahweh oder Jehova ausgesprochen hat, das ist eigentlich hier zweitrangig. Das heißt, da steckt dahinter, dass er der Herr ist, dass er Gott ist, dass er die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes in diesem Universum ist. 1. Timotheus 3,16 sagt, Gott geoffenbart im Fleisch. Der Name Jesus heißt letztendlich, Gott ist Retter. Und bereits bei Matthäus 1,21, und ich denke, es ist zentral, man hat es schon gehört, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also der Titel Jesus sagt zuerst einmal seine Autorität, er ist Gott, ist der Sohn Gottes, wesensgleich mit Gott, dem Vater. Gleichzeitig sagt die Bibel, er ist der Retter. Johannes 14, 6 sagt, der einzige Weg zu Gott, es gibt keinen anderen, keinen zweiten Weg. Und das Dritte, und das möchte ich heute mit uns betrachten, das ist dieser Titel Christus. Christus heißt der Gesalbte. Das ist nichts anderes wie Übersetzung von dem alttestamentlichen Maschiach, vom Messias. Es war dieser große Erlöser, auf den auch Israel wartete. Ist interessant, dass Israel immer noch auf den Erlöser wartet und sie werden sicher völlig erstaunt sein, wenn er wiederkommt auf den Ölberg. Sacharja 14, 1 bis 5, der Fuß auf den Ölberg setzt, der Ölberg zerbricht und sie sehen dann plötzlich den, den sie zerstochen haben. Sie werden sehen, es ist Jesus, auf den sie gewartet haben, auf den sie nicht erkannt haben, jahrelang. Interessant ist, dass im Islam auch die Erwartung eines Erlösers gibt, des Mahdis. Aber biblisch gesehen ist es ganz einfach. Der Jesus ist nicht nur Herr, der Sohn Gottes, wesensgleich mit Gott, dem Vater. Er ist nicht nur der Retter, der einzige Weg in den Himmel, der einzige Weg, uns von unseren Sünden, aus unserem Elend zu befreien, sondern er ist auch Christus, der König. Christus steht auch für den Herrscher des tausendjährigen Reiches, der Gesalbte. Und es geht sogar so weit, dass manchmal im Grundtext was ganz Interessantes steht. Habe mich immer gewundert, dass manchmal formuliert wird, Despota. Schon unser Fremdwort, Despot. Also Herrscher im Sinne von völliges Absolutum. Also ein absoluter Herrscher. Und als der Jesus geboren wird in Lukas 2, 21, wird er angekündigt, denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und wiederum sagt die Bibel, das ist das Zentrale, dass er rettet. Und wenn man jetzt alles guckt, auch Hebräer 1, die ersten drei Verse, dann sieht man, der Herr Jesus ist Gottes letztes Wort an diese Menschheit. Er ist der Retter, er ist der Herr, er ist der König und er wird auch diese ganze Prophezeiung aus Daniel 2 und 7 erfüllen, wo es ja heißt, am Schluss von dieser Weltherrschaft, da wird kein amerikanisches Weltreich sein, kein russisches, da wird kein arabischer Block mit Terror und mit großer Macht sein, sondern es wird am Schluss ein Stein losbrechen, nämlich der Fels Jesus Christus wird sie alle zertrümmern und das tausendjährige Reich hier auf dieser Erde aufrichten. Also so sind die Voraussetzungen und auch die Prophezeiungen. Und als er im Lukas angekündigt wird, dann sagt hier Simeon, er wartet auf den Trost Israels. Und das muss uns auch klar sein, auch alle Freunde Israels muss es klar sein. Für dieses Volk gibt es keinen Frieden auf dieser Erde, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Das muss man einfach nüchtern sachlich feststellen. Laut Sacharja 13 wird zwei Drittel dieses Volkes vernichtet werden. Und nur der Überrest wird sich bekehren und vorher wird es keine Ruhe geben. Ich habe mir schon oft überlegt, wenn der alttestamentliche Prophet sagt, betet für den Frieden Jerusalems, was soll ich dann tun? Im Prinzip muss ich beten, dass der Friede fürst der Herr Jesus kommt, weil dann erst kommt der Friede dieses Volkes vorher nicht. Also auch für Israel gibt es bloß einen Trost, ihren Messias, ihren Erlöser, der dann die Herrschaft dieser Welt antreten wird. Aber in Psalm 2,2, vielleicht zu merken, sagt die Bibel, die Heide tobet gegen Gott und gegen seinen Gesalbten, gegen Christus. Wenn man das sich in Ruhe anguckt und aus Alte Testament untersucht, dann sieht man, dass im Alten Testament in der Regel jeder, den Gott für sich rekrutiert hat als Werkzeug, der wurde gesalbt. Und Christus heißt der Gesalbte. Der Messias, Maschiach, heißt auch der Gesalbte. Und auch die Arbeiter in der Stiftshütte, Bild für die Gemeinde, war gesalbt. Das heißt, man sieht hier, wie sich alles vollkommen konzentriert auf den Herr Jesus bezieht. In Jesaja 45,1 haben wir dann noch Kyrus, ein Bild wieder auf den Christus, auf den Gesalbten, der dann die Herrschaft über die Völker haben wird. Und wir müssen einfach nüchtern sachlich feststellen, die Bibel geht von diesem Denker vollständig aus. Und das ist wichtig. Die Bibel denkt nicht evangelisch, sie denkt nicht katholisch, sie denkt nicht freikirchlich. Sie denkt auch nicht protestantisch, sondern sie denkt jüdisch. Sie denkt vom Alten Testament her, so wie Gott die Verheißungen gegeben hat. Römer 9,4 steht, ursprünglich war alles für Israel. Und wir Heide sind praktisch gekommen, weil Israel verworfen wurde. Und wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, der letzte Heide sich bekehrt hat, dann wird das Heil wieder zu Israel gehen. Jetzt müssen wir einfach nüchtern sachlich von diesem Hintergrund des uns geistlich betrachten. Ich darf jetzt nicht lutherisch denken zum Beispiel und sagen, alles was gut evangelisch ist, so ist es. Das ist alles bloß im Lauf der Kirchengeschichte geschehen. In Wirklichkeit ist der biblische Befund der maßgebliche. Und der sagte Lukas 21, als die Emmaus-Jünger voll Enttäuschung nach der Kreuzigung Jesu hier ihren Weg geht, wir aber hofften, es sei der, welcher Israel erlösen sollte. Diese Menschheit, jedes Lebewesen, das hier geboren wird, auch jeder Jude, auch Israel, das auserwählte Volk, hat nur eine Hoffnung, dass er, der lebendige Gott, der Gott Israels, diesen Erlöser sendet. Wir sind in der hervorragenden Lage, dass wir das Großteil von uns persönlich erlebt haben, dass wir diese Erlösung am eigenen Leib erfahren haben, dass der Jesus unsere Sünde uns abgenommen hat. Wir wissen, wer der Erlöser ist. Wir wissen, wer der Christus ist, dass es der Herr Jesus ist. Aber hier sagt die Bibel ganz klar, die Hoffnung auch Israels war die Erlösung. Und wenn Israel nicht erlöst wird, dann wird nichts passieren. Natürlich haben wir hier in der Gründung dieses Staates die Erfüllung dieser großen Prophezeiung aus Hesekiel 37 bis 39. Ist keine Frage. Nur haben wir noch nicht den Geist. Wir haben noch das Gerippe und das alles. Aber eines ist klar. Die endgültige Erfüllung, die wird sein, dass der Heilige Geist über Israel ausgegossen wird, Jesaja 32, und zwar in dem Moment, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist und sich Israel an einem Tag bekehren wird. Und vorher hat es keine Hoffnung im Sinne von völliger Ruhe. Und jetzt erklärt die Bibel wie ein roter Faden vom 1. Mose beginnend, sagt sie, dass dieser Erlöser kommen wird und das Problem der Menschheit. Und wisst ihr, wir haben bloß ein Problem. Wenn du dir ansiehst, was die Politiker von sich geben, wenn du dir anguckst, was die Soziologen von sich geben, wenn du mit denen alle redest, ich habe jetzt wieder mit meinem Arzt geredet, das ist ein lieber, netter Mann, der sagt, ja, das Problem hier für Ebinger ist, dass ich einen Streetworker bekomme, der sich um die Jugend kümmert, die rumlungert und in die Vereine integriert. Menschlich hat er recht. Aber geistlich ist es eindeutig, alle Probleme der Menschheit, alle Konflikte, alle Krankheit, aller wirklich, ich sag's mal so, aller Tod, alle Not, alles, was hier passiert hat, nur ihre Wurzel im Sündenfall. Und das Einzige, was wir brauchen, ist Erlösung, sonst brauchen wir gar nichts. Und wenn ein Mensch die Erlösung in der Tiefe erlebt und dann in der Tiefe darin lebt, das tun die Gläubigen oft auch nicht, das ist mir auch klar, ich packe mir an der eigenen Nase. Weil die Erlösung ist so geschaffen, dass du auf dieser Erde mit das, haben wir ja beim letzten Bibelstudium gesehen, mit einer gewissen Gottseligkeit, mit einer völligen Zurruhekommung oder mit einer völligen Zurruhekommung meiner Seele, dem Herrn dienen kannst und dass das, was um dich rumläuft, dir egal ist. Im Sinne von, dass dich nicht mehr treffen kann, sodass du existenziell wackelst, sondern du bist dann immer gesicherter Raum. Und da geht die Bibel davon aus und sagt, der Same des Weibes wird es vollbringen. Das heißt, ein Mensch. Das ist auch der Grund, warum der Jesus diese Lichtwelt verlassen hat und Mensch geworden ist wie wir. Darum auch das Wunder der Jungfrau, der Geburt, dass er sündlos war. Wenn man das alles durchschaut, dann kann man manche Lehre oder manche Anschauungen nicht mehr teilen, weil das würde dann die Erlösung gefährden. Der Jesus muss zwingend sündlos geboren werden. Da hat auch dazugehört die Jungfrauengeburt, da hat dazugehört, dass er durch den Heiligen Geist als Mensch geboren wurde und eben nicht durch einen Menschen gezeugt wurde. Gell? Und von daher ist das alles gottloses Getue, wenn man das leugnet, weil es ist eindeutig, er musste so auf diese Welt kommen, sonst hätte er uns nicht erlösen können, weil er sonst als Mensch diese Erbsünde hätte übertragen bekommen. Und wenn man 1. Mose 49 ab Vers 8 dann sich ansieht, dann sagt die Bibel, Juda, dieser Stamm, er sagt in Vers 10, von dir wird das Zepter nicht weichen, der Herrscherstab, auch die Weltherrschaft, denn von dir wird Shiloh kommen, der Friedebringer. Das ist schon alles, was der Herr Jesus ausmacht. Und die Bibel erklärt dann, die Völker werden ihm einst gehorsam sein, im tausendjährigen Reich. Er wird sein Füllen. Steht in der Regel im Alten Testament und im Neuen Testament auch für das Junge des Esels. Fülle ist eigentlich nur ein Jungtier. Aber in der Regel gehen wir davon aus, und hier wird es auch ausdrücklich genannt, das Junge einer Eselin. Und 2. Mose 13,13 sagt, der Esel ist stellvertretend erlöst. Das war das einzige Tier, für das stellvertretend ein Lämmlein sterben musste. Das heißt, hier hast du das perfekte Bild der Erlösung. Und er sagt hier, dieser Friedebringer, dieser Herrscher, dieser Messias, dieser Christus, er wird letztendlich hier das Junge der Eselin haben, jung für geboren. Jetzt haben wir schon versteckt im Text Wiedergeburt, jetzt haben wir versteckt im Text stellvertretende Erlösung. Und er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkel vom Wein und seine Zähne weißer als Milch. Wein, ein Bild für den Heiligen Geist, er hat der Geist in Fülle, ohne Maß. Das heißt, du hast hier eine perfekte Darstellung des Herr Jesus. Aber jetzt kommt das Problem. Da steht Juda. Wisst ihr, und der ganze Konflikt, es ist doch völlig unlogisch, völlig menschlich unlogisch, dass sich die ganze Welt um so einen kleinen Staat wie Israel dreht, oder? Die Weltpolitik, das ist ja so lächerlich, so ein kleines Fleckchen Erde. Also ich habe Globen daheim, ich hatte mal einen ganz großen, habe ich kaputt gemacht, aber ich habe einen größeren, weil ich als junger Kerl drauf trommelt habe, habe ich ja Schlagzeug drauf gespielt und drum ist er kaputt gegangen. Aber ich habe Globen daheim, ein bisschen ein kleinerer und dann ein ganz kleiner, da ist Israel so winzig, dass ich es kaum finde. Also ich muss mich erst bringen, dass ich Israel finde, weil das ist so ein kleines Land. Und wenn du jetzt die Weltpresse anguckst, was dreht sich von den Schlagzeilen um Israel? Ein ungeheurer Urteil. Und das kommt das, was Psalm 2,2 sagt, diese Feindschaft gegen den Messias, gegen den lebendigen Gott. Und weil der Messias, der Shiloh, der Friedebringer, aus Juda kommt, weil er ein Jude ist, darum kommt die Feindschaft der Völker gegen die Juden. Da kommt die her. Das ist die ganze logische Erklärung. Das hat alles nichts mit Völker und Ethik und Abrahams Kindern und so zu tun. Das ist alles letztendlich Ablenkungsmanöver. In Wirklichkeit geht es nur um den Erlöser, der aus Juda kommt. Und der Teufel und die Völker, die in seiner Klaue sind, die entwickeln eine ungeheure Feindschaft von den Dämonen angeheizt gegen, in dem Fall die Juden, gegen Israel. Und zwar, weil Johannes 4 sagt, das Heil, die Rettung, der Herr Jesus, der Messias, kommt von den Juden. Da kannst du das dann relativ einfach erklären, was sich hier abspielt. Und in 1. Mose 41, dort hast du ja Josef, der ein Musterbeispiel, so eine schatterhafte Abhandlung ist über den Herr Jesus. Er wird genauso hier nach Ägypten verkauft und er hat fast alle Merkmale Jesu Christi, wenn du die schattenbildlich untersuchst. Möchte ich aber nicht tun, sondern mir geht es um was anderes. In Vers 45 hat er einen Titel, Zaphenat Paneach. Und das heißt Ritter der Welt. Und das ist der zentrale Punkt. Gott hat für diese Welt keine andere Lösung als der Erlöser. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will diese Welt retten, nur auf einem Weg, auf dem Weg seines Christus, auf dem Weg des Herrn Jesus, dieses Erlösers, der Gott und Mensch einer Person ist, über diese Erde ging, sein Blut vergossen hat. Und das reicht völlig aus, um den Schaden des Sündenfalls vollständig zu eliminieren. Um einen Menschen nach Geist und Seele vollständig wiederzubringen und bei der Auferstehung auch nach Leib, nach dem Körper. Schaut sich überhaupt keine Frage, das war der einzige Weg Gottes, dass ich nicht alle retten lasse. Das ist wieder das Drama dieser Welt. Dass der Mensch seine Sturheit des Verderber will statt Gott. Und jetzt haben wir das eben, dieses Gesalbte, dieser Christus wird vorgeschattet, auch im Alten Testament immer wieder angezeigt, dass wir beim Bibellesen begreifen. Und zwar, es waren im Alten Testament 4 Personengruppen, die gesalbt waren. Es war in der Regel der König. Und der Jesus ist der König Israels. Das war der Priester. Und der Jesus ist der göttliche hohe Priester, der uns vor Gott vertritt, Tag und Nacht. Und es war der Prophet, der persönlich zu uns redet. Und der Jesus ist der, der zu unseren Herzen redet. Und gleichzeitig war es der Arbeiter an der Stiftshütte, zum Beispiel Bezalel, wobei unter die Propheten natürlich jetzt auch die Richter fallen. Das heißt, diese ganze Ämterhäufung, die immer als Einzeltitel und als Einzelämter dargestellt werden, die verdichtet sich jetzt auf der Person Jesu vollständig. In einer Person ist das alles erfüllt. Und so wie wir halt im alten Erweckungslied singen, er ist König, Priester und Prophet, es ist eine große Wahrheit, er ist König, Priester und Prophet, er ist alles für uns. Weil Gott immer im Alten Testament, wenn er Menschen rekrutiert hat, sie gesalbt hat. Und der Jesus ist Gottes letztes Wort, er hat jetzt am Schluss, als der Jesus kam, das glaubt man nicht, gell, weil das schon so lange her ist, aber damit begann das Ende der Zeit. Der Jesus ist Gottes letztes Wort. Er hat uns nichts zu sagen. Wer Jesus nicht will, dem hat Gott nichts mehr zu sagen, außer seinem Zorn. Der Jesus ist Gottes wirklich aller letztes Wort. Und wenn man jetzt der Jesaja guckt, dann sagt die Bibel im Vers 1 und folgende, es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und dann beschreibt sie, wie dieser Erlöser, dieser Gesalbte, der das siebenfache Gottesgeist hat. Und darum sagt das Neue Testament, Johannes Evangelium, der Herr Jesus hat den Geist nicht nach Maß. Er hat die Fülle des Heiligen Geistes und Gott hat ihm ja nach seiner Auferstehung, nachdem er im himmlischen Heiligtum war, so beschreibt es die Heilige Schrift, der Geist gegeben, den er ausgegossen hat über alles Fleisch. Und hier sagt die Bibel, das ist der wahre Gesalbte, der das siebenfache Gottesgeist hat, der alles hat. Und jetzt erklärt die Bibel, was er tun wird. Dann in Vers 4. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen, das ist der Titel vom Antichrist, den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Das heißt, und dann beschreibt die Bibel, wie das tausendjährige Reich abbricht, wie Kuh und Bären beieinander leben, wie Löwe, wie ein Rind Stroh fressen wird, wie Säuglinge bei giftigen Schlangen, ihrem Wohnort spielen können und nichts mehr passiert, wie das Böse wirklich weg ist, wie der Herr Jesus als der Christus auf dieser Erde etwas aufrichtet. Und das ist völlig erstaunlich in Vers 9 von Jesaja 11. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Muss man sich mal vorstellen. Unfassbar. Und trotzdem hat es bei so einer Erkenntnis, dass die Gegenwart Jesu von Jerusalem so gewaltig sein wird, hat das Völker, von denen die Bibel sagt, sie werden ungehorsam sein. Und Gott sperrt ihnen den Regen. Das tausendjährige Reich wird nicht so ganz einfach sein. Aber manche Dinge deutet die Bibel bloß an. Und dann in Micha 5 geht die Bibel nochmal ganz massiv hin und sagt, dieser Gesalbte, dieser Erlöser, der kommt letztlich aus Bethlehem, er kommt hier aus Juda. Und ich möchte nochmals betonen, das ist der einzige Grund der Feindschaft dieser Welt gegen die Juden. Das ist letztendlich der Grund, warum diese Leute ihn hassen. Und die Bibel sagt ganz klar, aber er, der hier letztendlich auftreten wird und uns weiter wird in der Kraft des Herrn aus sein Volk, er wird unser Friede sein. Er wird der Friede sein für uns. Und wir müssen das einfach nüchtern sehen. Wenn Gott jemand salbt, dann ist er der Offizielle, der Gesalbte, der Einzige, der akzeptiert ist von Gott her. Das ist die Totalvollmacht, die Salbung. Und jetzt hat Gott für dieses Zeitalter nur noch eine Person gesalbt, nämlich seinen Sohn, dass wir als die Gläubigen, Christus, der Gesalbte, dann Christen genannt werden. Das hat nur mit dem zu tun, dass wir bei der Wiedergeburt in seinen Leib hineingetauft werden, nämlich der Heilige Geist empfangen. Das ist eine Doppelfunktion. Wir empfangen den Geist und werden gleichzeitig in den Leib Christi eingefügt, dass wir drum, ich sage es in Anführungszeichen, kleine Gesalbte sind, weil wir zum Leib gehören. Aber der Gesalbte ist nur der Herr Jesus ganz allein. Und Gott hat ihn als letztes Wort und als den, der handelt, gegeben. Jetzt muss man das einfach sehen. Wenn du jetzt auch die gläubigen Kreise, wenn du die Christenheit anguckst, wenn du dich selber anguckst, gib mir schon oft so, dann wirst du immer wieder vom Teufel abgelenkt, dass du nicht mehr siehst, hier ist der Herr Jesus Christus, Gottes Gesalbter, Gottes letztes Wort. Alles kommt von ihm, durch ihm und zu ihm, so sagt der Kolosserbrief. Gott hat nichts anderes zu sagen, als dieses vollkommene Opfer und die Reaktion, so wie die Heilige Schrift es beschreibt, wie wir darauf reagieren sollen. Das heißt, wir müssen das einfach sehen. Christus heißt absoluter Herrscher. Dort, wo nämlich das Reich Gottes ist, dort ist Christus, der Herrscher. Und wo ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes hat 5 Erscheinungsformen. Die erste Erscheinungsform ist nur eine Verheißung. Im Alten Testament, da wird beschrieben, es wird ein Reich kommen, es wird ein Felsen sich lösen, es wird zukünftig sein. Dann sagt der Herr Jesus, als er Dämonen austreibt, wenn ich in der Kraft Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes jetzt zu euch gekommen. Das heißt, das Reich Gottes ist immer dort, wo der Herr Jesus ist. Und er war hier auf der Erde als der Messias, als der Erlöser und dann war das Reich Gottes da. Jetzt in der dritten Erscheinungsform ist der Herr Jesus nicht mehr auf der Erde, sondern er ist in den Himmel zurückgegangen, hat der Heilige Geist ausgegossen über alles Fleisch. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dort, wo er jetzt ist, dort ist das Reich Gottes. Und dort ist er der Herr. Und dort ist er der König. Und dort ist er letzte Autorität. Und die Bibel sagt, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Durch den Heiligen Geist hat der Herr Jesus in unserem Herzen Wohnung gemacht. Und jetzt ist das Reich Gottes inwendig in uns. Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, ich bin jetzt ein Stück des Reiches Gottes. Der König ist da in meinem Herz. Wie müsste ich dann sein? Du bist ja völlig fasziniert sein. Der Gesalbte, der Christus, Gott und Mensch in einer Person, durch den Heiligen Geist, wohnt in meinem Herzen. Da müsste mein Leben doch wirklich das sein, was Gott will, ein Lobpreis. Und dann müsste auch mein Herz das sein, was die Bibel beschreibt, in 1. Korinther 3,16. Ein Tempel des Heiligen Geistes, wo die Herrlichkeit Gottes hervorbricht. Das wäre doch normal, oder? Da siehst du erst, wie der Teufel die Gläubige auch, ich sag's einmal so, blendet, verblendet, täuscht, dass sie sich um den Dreck dieser Welt kümmern. Natürlich müssen wir vernünftig leben in dieser Welt. Das hat Gott vorgesehen. Wir müssen vernünftig sein. Wir müssen unseren Mann stehen im Beruf. Wir müssen unsere Familie versorgen. Das hat Gott vorgesehen. Das ist in Ordnung. Aber unabhängig davon ist unser Herz ein Tempel des Heiligen Geistes. Man müsste sich eigentlich in, ich sag's einmal, in einer herrlichen Form der Herrlichkeit und der Anbetung um diesen Christus Gottes, um den gesalbten Dreher, weil er ist nämlich auch laut Bibel, wenn er der Christus ist, der Herrscher. Und ich habe jetzt angefangen, mich ein bisschen mit Kreisen zu beschäftigen, wo ich früher, soll ich es mal ehrlich sagen, herabgesehen habe. Ha ja, die hat ja manche Punkte nicht begriffen, die sind ja unterentwickelt. Jetzt hat mich Gott beschämt, indem ich plötzlich etwas sah. Ich sah teilweise bei diesen Leuten, das war unstrittig, habe ich schon vorher gewusst, echte Wiedergeburt. Jetzt sah ich bei denen plötzlich, die haben manche Dinge, wo die Liebe zum Herr Jesus und das ihm Nachfolger klarer da ist, wie bei den Kreisen, die die rechte Lehre und die richtige Erkenntnis haben. Ich habe mir dann überlegt, wie wird das Gott beurteilen? Was ist wertvoller vor Gott? Die völlige Hingabe, sich ihm auf den Altar zu legen und ihn mit einem brennenden Herzen zu lieben, oder orthodoxe Lehre, dass alles sauber ist. Ich befürchte, dass es in der Ewigkeit beim Preisgericht einmal ein großes Erwachen geben wird, wenn das einmal alles auf den Tisch kommt. Und mir ist dann auch aufgefallen, wie auf dieser Schiene der Liebe zum Herrn Jesus vielfach Gott Leute nimmt, die wir als einfältig bezeichnen würden. Er hat da manchmal Leute genommen, da blieb mir, ehrlich gesagt, etwas die Luft weg. Ich habe jetzt vor einer Frau gelesen, ich habe von der noch nie was gehört, die hat Hoff geheißen. Um die Jahrhundertwende hätte man sie aussenden sollen, die ist aber so eigenwillig sein, dass sie allein gegangen ist. Man sagt, das ist praktisch der Samuel Heppich der Frauen gewesen. Und als sie dann zurückkam, die hat in Sibirien, war sie 8 Jahre im Gefängnis, hat missioniert unter diesen, dann ist sie gekommen und dann sagt er, sie war eine seltsame Erscheinung. Sie hatte überall Froschbeule im Gesicht und als Kleidung hatte sie einen gefärbten Rupfensack an. Der Schwabe weiß, was ein Rupfensack ist. Das war so extrem, gell? Und diese Frau war eine wahrhaftige Zeugin Jesu. Gott hat manchmal Leute genommen, die wir gar nicht nehmen würden. Wir würden die nicht akzeptieren, wenn sie nicht unserem Vorstellungsprofil des Bürgerlichen entspricht. Da siehst du einfach, das ist mir klar geworden, Gott ist Gott und er ist souverän und er tut, was er will und er nimmt, wen er will, wann er will, wie er ihn will, unter den Bedingungen, ob mir das passt oder nicht. Und mir ist klar geworden, dass ich aufpassen muss beim Recht Gottes, was ist echt. Und wenn ich das Echte sehe, Vorsicht. Zum Beispiel, ich war mal auf einer Endzeitkonferenz, ich glaube, es war in der Schweiz oder im Westen oben, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, da waren viele Brüder, wir hatten alle Themen, wie man die Verführung abwehrt, wie man den abwehrt, jenen abwehrt, wie die Verführung über alle möglichen Kreise kommt. Und es war wirklich ungeheures Potenzial an Wissen und auch Geisterunterscheidung, Durchblick und alles. Und dann kam ein namhafter Evangelist, ihr würdet ihn alle kennen, wenn ich den Namen sagen würde. Ist inzwischen auch schon sehr alt. Und er kam dann, und dann hast du geglaubt, so jetzt kommt nochmal was drauf. Und dann geht der Mann vor und wir hatten einen Schock. Ich habe mich zuerst auch geärgert, heute verstehe ich ihn. Und dann ist er vor und hat gesagt, wisst ihr, das ist alles wichtig. Aber ich möchte mal eine Frage stellen. Habt ihr denn den Herrn Jesus lieb? Das ist gewesen, wenn du eine Handgranate in die Versammlung reingeworfen hättest. Die Leute sind aufgeschreckt. Statt zu sagen, das ist Verführung, das kommt jemand und sagt, hast du denn den Herrn Jesus lieb? Du und er, wie ist das? Und das ist der Gesalbte. Wenn ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin und mein Herz gesalbt ist und der Herr Jesus als der Herrscher und der König in meinem Herzen wohnt, dann hat es bestimmte Voraussetzungen. Und zwar für mein Leben. Dann muss ich eigentlich mein Leben um ihn drehen. Und dann muss mein Leben etwas sein, das von diesem König von diesem Herr geprägt worden. Dann ist auch er der, der bestimmt, was mit meinem Leben passiert. Dann bin ich wirklich ein Sklave Jesu Christi. Wisst ihr, es ist nicht schwer, in der Bibel zu lesen. Das kannst du auch, wenn du fleißig Bibel liest, in deinem Leben 200 Mal lesen, wo steht, Paulus, Sklave Jesu Christi. Und dann sagt Paulus, werdet meine Nachahmer. Also in dem Fall Karl Hermann, Sklave Jesu Christi. Was heißt das? Wenn die Bibel sagt, ihr Gläubige sollt Sklaven Jesu sein. Wisst ihr, das ist alles ganz, ganz super theoretisch und alles von der Intelligenz her. Wir wissen so viel und das ist alles toll. Aber wo ist denn die Umsetzung dieser einfachen Dinge, dass er Herr ist, dass er Erlöser ist? Bin ich wirklich frei? Bin ich erlöst? Wisst ihr, Erlösung heißt auch vom Griechisch her, da steckt das Wort drin, weg von. Das bedeutet praktisch, ich bin irgendwo angebunden. Es hat mich jemand in der Falle. Ob es der Teufel ist oder mal ich, das sei dahingestellt. Meine Lüste, meine Vorstellungen, mein Stolz, mein Egoismus, mein Hochmut, das weiß nur der Mensch selber. Oft weiß er selber nicht, sondern Gott muss es ihm zeigen. Aber in dem Moment, wenn ich Erlösung erlebe, dann bin ich von dem weggelöst, losgebunden. Das heißt, es hat mich nicht mehr, das meint die Bibel. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Ist er wirklich mein Herr, dem ich mich unterwerfe? Bin ich wirklich losgelöst von dem, was mich bindet? Ist da wirklich der Christus, mein Gesalbter, der das Herz als Tempel des Heiligen Geistes, wie im tausendjährigen Reich nachher, der Herr Jesus, beherrscht? Und die Bibel sagt in Zacharia 3, Vers 8 und 9, zweiter Teil vor 8, denn siehe, ich lasse meinen Knecht Spross genannt kommen. Das ist das hebräische Wort Zemach. Denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr, der Herrscher, ich werde die Sünde dieses Landes in einem einzigen Tag entfernen, wenn der Jesus wiederkommt, sich alle bekehren. Aber hier ist etwas ganz Einfaches. Sie sagt hier, die sieben Augen Gottes, das ist nichts anderes wie der siebenfache Gottesgeist, sind auf ihn gerichtet. Wisst ihr, und das ist mir klar geworden, in den Kämpfen mit diesen schwärmerischen Kreisen, wo ich ja selber dazugehört habe. Mir ist klar geworden, wenn der Heilige Geist wirklich wirkt, ist der Herr Jesus im Zentrum. Dann wird der Gesalbte, der das siebenfache Gottesgeist hat, wird strahlend in der Mitte sichtbar. Wisst ihr, ich kriege viele Zeitungen. Ich bin jetzt auch dabei, alles so ein bisschen zu ordnen, abzustellen, auch. Wenn du das dir anguckst, dann siehst du, um was dreht sich die Leute. Die dreht sich um viele wichtige geistliche Dinge. Aber so dieses Gesalbte, Jesus allein, Gottes einziges Wort, das ist doch etwas im Hintertreffen oder im Hintergrund. Die Bibel sagt, die sieben Augen Gottes sind aber auf ihn gerichtet. Und wir haben vorher Zacharia gesehen. Ich denke, es ist ein wichtiger Punkt. Zacharia als Ganzes. Und er sagt hier, in Vers 9, haben wir beim Probrei heute Morgen schon gehabt, ein Retter. Wir brauchen einen Retter. Wisst ihr, wir sind so elend, dass wir einen Retter brauchen. Wisst ihr, wir sind zu kompliziert. Warum kann ich meinem Nachbarn nicht sagen, wenn er mich fragt, mir hat mal mein Nachbar gefragt, hast du einen anderen Gott wie ich? Weil du bist ja meistens perplex. Ich bin eigentlich gar nicht so schlagfertig, sondern ich bin in der Regel relativ gut antwortfähig, wenn ich ein bisschen überlegen kann. Aber so. Ich habe ja im Geschäft immer gesagt, auf dem Gang, das ist auch eine Gemeinde, so, wenn mich auf dem Gang anspricht, mache ich immer einen Fehler. Aber wenn man Zeit hat, aber warum können wir nicht den Leuten sagen, du, das spielt gar keine Rolle, was ich für einen Gott habe und du, sondern du bist erledigt. Und wenn du den, von dem die Bibel sagt, dass er der Sohn Gottes ist, wenn du den nicht hast, dann bleibst du erledigt. Dann wirst du zugrunde gehen, jetzt hier auf dieser Erde und irgendwann wirst du in der Hölle landen. Wisst ihr, es ist so einfach. Er sagt, du brauchst einen Retter. Und dann erklärt er, Vers 11, was dich betrifft, so habe ich dich um des Bundes deines Blutes willen, habe ich deine Gefangene entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Die Gefangenschaft, wisst ihr, wo kein Wirken des Heiligen Geistes ist, wo die Menschen erledigt sind, die wird aufgehoben, wenn der Retter, wenn der Erlöser, wenn der Gesalbte kommt. Wisst ihr, und er ist von Gott letzte Autorität. Gott hat kein anderes Mittel. Was für eine Blasphemie zu sagen, du gehst zum Menschen, beichtest ihm. Das ist ja nicht nur katholisch, das ist auch evangelisch. Du beichtest ihm und er spricht dir die Vergebung der Sünde zu. Wo bin ich denn jetzt? Wer ist der, der mir die Sünde vergibt? Wer ist der, der mich reinigt durch sein Blut? Doch der Gesalbte, der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der Herr Jesus Christus und doch nicht ein Mensch. Und wenn man wirklich hier dem Erlöser zu Füßen liegt, dann muss es bewirken, dass man frei wird von dieser menschlichen Schiene, dass man beginnt, Gott wahrhaftig zu dienen im Evangelium seines Sohnes, so wie Paulus sagt. Die Bibel sagt dann in Jesaja 9,5, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Und dann sagt er, die Herrschaft wird auf seinen Schultern ruhen. Wenn er der Ratgeber ist, dieser wunderbare, wo hole ich meinen Rat? Also ich kriege Anrufe ohne Ende. Wenn ich sehe, was die Leute von mir wollen. Also ich habe jetzt etwas erkannt, dass ich vielleicht manchmal, vielleicht bin ich zu abrupt, ich versuche den Leuten einfach klar zu machen, du bist am falschen Platz. Warum rufst du mich her? Geh zu ihm. Geh zum Sohn Gottes, geh zum Herr Jesus, dort ist der richtige Platz. Wisst ihr, und das Problem ist, wir Menschen neigen dazu, uns an Menschen zu hängen. Das ist einfach ein Fakt, statt zum Erlöser zu gehen. Wisst ihr, und die Bibel sagt, er ist der Sohn Davids. Wenn du das jetzt einmal siehst, dort, so sagt Jesaja 4, Zacharia, Jesaja, das sind alles diese herrlichen Darstellungen, An jenem Tag wird der Spross des Herrn schön sein und dann wird beschrieben, wie das herrlich sein wird in Zion, wenn der Herr Jesus dort wieder ist. Wenn der Herr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems hinweggetan hat. Und dann wird die Burg Davids Zion, dann ist er wieder Herr über dieses Volk. Und jetzt, das ist ja noch die Vorläuferzeit, weil jetzt Zion noch nicht unter der Herrschaft des Messias ist. Jetzt gilt es eben für uns, wo das Reich Gottes jetzt ist es herrlich und schön, wo er ist. Jetzt wäscht er meine Sünde ab. Jetzt nimmt er meine Blutschuld weg und jetzt ist die Herrlichkeit Gottes inwendig in uns. Und wenn man das jetzt einfach sachlich dann untersucht, Daniel 9 zum Beispiel, eine große Prophezeiung, wo er sagt, er wird das alles abschließen. Ein Allerheiligstes wird gesalbt. Ja, wer ist das Allerheiligste dann? Er, das Zentrum des Tempels des Heiligen Geistes. Und wir sind kleine Tempel des Heiligen Geistes, gehören als Steine in diesen Bau hinein. Das ist dann herrlich. Und er wird auch mit dieser Welt aufräumen. Das muss uns klar sein. Wisst ihr, was nützt es, wenn ich die Leute jetzt verrückt mache? Ich habe Gläubige gehabt, die haben geglaubt. Das ist eine Lehre vom alten pietistischen Lehrer über Endzeit. Die haben geglaubt, dass das Sternenzeichen aus der Offenbarung 12, dass das Zeichen des Antichristen sei. Und als dann die EG beschlossen hat, dass man Nummernschilder hat mit diesem Kranz drauf, dann haben es manche überklebt, das ist ja noch okay. Aber dann habe ich Leute gehabt, die sind nach Norwegen ausgewandert, weil es dort kein Euro und kein europäisches Recht gibt. Aber das wird sie nicht retten. Sondern, man muss es nüchtern sehen, mit dieser antichristlichen Welt räumt der Herr Jesus auf als der Gesalbte. In Hesekiel 21, 30 heißt es, was dich betrifft, du entweihter Gesetzloser, das ist der Antichrist, du Fürst Israels, also ein Jude, dessen Tag kommt zur Zeit der Sünde des Endes. Das heißt, wenn die Gesetzlosigkeit, wenn die Sünde auf dem Höhepunkt ist, dann kommt der Antichrist aus dem hervor. So spricht Gott der Herr, fort mit dem Kopfbund, das war das Zeichen der hohe Priesterwürde, herunter mit der Krone, es war die Königsherrschaft. Der echte Messias wird Kopfbund und Krone haben. Jetzt sagt er zum Antichristen, runter mit dem, das gehört dir nicht. Damit siehst du, dass der Antichrist das an sich reißt und sich als falscher Christus ausgibt. Und dann sagt Gott in Vers 32, zunichte, zunichte, zunichte will ich sie machen. Auch dies soll so nicht bleiben, bis der kommt, dem das Anrecht zustimmt. Dem werde ich sie geben, der Kopfbund und die Krone. Wer ist das, der kommt? Der Herr Jesus. In dem Moment, wie er den Ölberg betritt, wird er die Weltherrschaft an sich reißen. Und wenn man die Offenbarung dann weiterliest, sieht man, wie er der Antichrist in die Hölle werfen wird, samt ein falscher Prophet, und aufräumen wird. Jetzt brauche ich mich nicht verrückt machen lassen, wenn jemand sagt, du, das ist 666, dann muss ich sagen, es ist alles 666. Die Vorwahl von Jerusalem war 666, die Taxis haben 666 und ich glaube sogar Jerusalem war zweimal 666. Der Code auf den Lebensmittel ist 666. Der Volkszählungsbogen, der 1987 verbreitet wurde, hatte in der Quersumme auf dem Muster Oberwald drei Zahlen, wenn du die zusammengezählt hast, hast du auch 666 gehabt. Wisst ihr, wir brauchen uns nicht verrückt machen, sondern wir müssen nur eines wissen. Ich gehöre nicht zu dieser Welt. Wenn ich wirklich ein Gotteskind bin und gerettet bin, gehöre ich nicht zu dieser Welt, sondern das Reich Gottes ist schon da in meinem Herzen. Dort ist der König, der Herr, der Messias, der Herr Jesus, der Gesalbte. Ich bin jetzt bereits in der Vorstufe des Reiches Gottes auf dieser Erde. Es ist inwendig in mir. Oder Vorstufe ist fast ein zu flacher Ausdruck, weil das im tausendjährigen Reich, wenn er auf der Erde ist, das ist nur sichtbar. Aber das echte Reich Gottes ist inwendig in mir. Ich gehöre nicht mehr zu dieser Welt. Ich bin ein Fremdling auf Erde, so sagt es die Bibel. Euer Bürgerrecht, Harald hat es auch geführt, Politeuma heißt es, ist im Himmel. Das heißt, ich muss jetzt als normaler Gläubiger einfach leben, wie ich zu dieser Welt gehören würde. Ich lebe vernünftig, aber irgendwo, ich sag's mal ehrlich, geht's mich doch nichts an. Wenn es morgen die Atombombe fällt, ist egal, oder? Ist es nicht egal? Warum soll es nicht egal sein? Wenn der Herr Jesus sagt, die Atombombe soll über uns fallen, dann ist doch der Wille Gottes, dann ist doch recht. Dann sind wir alle im Bruchteil einer Sekunde in der Gegenwart Jesu. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein, heißt das schöne Lied. Wisst ihr, ich habe keine Überraschungsmoment, ich habe nichts mehr zu verlieren. Wenn ich wieder Paulus sagen kann, leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, ja, wo ist das Problem? Ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn, sagt der Paulus. Hauptsache, ich bin sein und er ist mein. Das heißt, es spielt sich alles nur drüber, über diese Schiene ab, ob der Messias, ob der Christus, ob der Herr, ob der Herr Jesus in meinem Herzen wohnt und hier alles festgemacht ist. Der Rest, eher zweitrangig. Wisst ihr, das Leben ist kein Zuckerschlecken, das Leben ist Jammertal, da brauchen wir gar nicht reden. Und der Antichrist wird dafür sorgen, dass es noch schlimmer wird. Und in Jesaja 26 sagt die Bibel nochmals, ich finde es einfach schön, wie sie das betont. In Jesaja 26, und das ist ein zentraler Punkt, im 12. Vers sagt sie, uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Und jetzt erklärt er etwas, Vers 13, Herr, unser Gott, andere Herren als du herrschten über uns. Die Sünde, der Teufel, die Not, die Bindung. Und er sagt, aber du löscht mich, du erlöscht mich, du machst mich frei, dass ich Friede habe in dir. Und dann in 27 erklärt er, wie es mit ihrer Welt weitergeht. An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange, ja, den Leviathan, die gewundene Schlange. Er wird das Ungeheuer töten, das im Meer ist, der Antichrist, das im Völkermeer zu Hause ist. Und dann sagt er, aber ich werde meinen Weinberg, das Reich Gottes, was Christus für den Leib Christi bedeutet, den werde ich bewässern zu jeder Zeit. Ich bewache ihn Tag und Nacht, damit niemand sich an ihm vergreift. Er sagt dann, was passiert, wenn Dorn und Tischler kommen, Sünde? Dann sagt er, wie er seelsorgerlich darauf reagiert und was er dann mit den Gläubigen macht. Und sagt, du musst nur, Vers 5 tun, Schutz suche bei mir, Friede suche bei mir. Das heißt, es konzentriert sich dann alles auf den Herr Jesus. Wenn man jetzt ins Neue Testament reingeht, dann sieht man alle diese alttestamentlichen Verheißungen, alle diese Aussagen, die werden dann perfekt im Neuen Testament realisiert. Gell, das Jesaja 61, da sagt dann Lukas 4 ab 18, der Geist des Herrn ist auf mir. Er ist der Gesalbte, der siebenfache Gottesgeist ist auf ihm, sonst auf niemand. Und da redet die Bibel die ganze Zeit davor. In Lukas 20 sagt sie, er ist der Sohn Davids. Matthäus 21, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Schon im Psalm 130, 8 sagt die Heilige Schrift hier. Und man muss das einfach nüchtern, sachlich feststellen. Es gibt keine andere Aussage und keine andere Möglichkeit. Er wird Israel erlösen, nur er, von allen seinen Sünden. Ich habe einen Bruder mal gehabt, das ist inzwischen beim Herrn, der war ein großer Freund Israels. Und hat er mal ein bisschen peinlich berührt und gesagt, wisst ihr, ich habe gebetet, Herr, bricht dem Arafat das Genick, hat er betet. Nein, ich denke, naja, der Bruder ist halt ein überzogener Israel-Freund, ein Gläubiger, darf so nicht beten, sondern muss sagen, Herr, du wirst zum Ziele kommen mit allen diesen antichristlichen Mächten, mit allen diesen Feinden des jüdischen Volkes, weil in Wirklichkeit sind sie ja gar keine Feinde Israels und keine Feinde der Juden, sie sind deine Feinde. Und sie müssen entscheiden, ob sie dich als Lamm Gottes, als der große Erlöser, als der Gesalbte erleben, der die Sünde hinwegnimmt, der sie in die Ewigkeit bringt, oder als der Löwe von Juda, von dem die Bibel sagt, dass die Leute so Angst vor ihm haben werden, dass sie schreien, ihr Berge fallet auf uns vor dem Zorn Gottes und des Lammes. Das ist der entscheidende Punkt. Und eigentlich haben wir auch keine andere Botschaft an diese Welt, weil was sollen wir hier tun? Lukas 1, ich habe das jetzt wieder in der Stille Zeit gelesen, hat mich fasziniert, der Lobpreis des Zacharias. Er sagt hier in Vers 71, wenn der Erlöser kommt, der Messias, der Gesalbte. Und wenn ich zu diesen kleinen Gesalbten, zu diesen Christen gehöre, dann wird es bedeuten, Errettung von unseren Feinden aus der Hand all derer, die uns hassen. Wisst ihr, wer das ist? Das sind die Dämonen, die Finsternismächte, die uns hassen, die uns kaputt machen wollen. Die Bibel sagt, du wirst Befreiung empfangen. Wer bei mir Jesus ist, da haben die Dämonen keinen Zugriff mehr. 74, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht. Da steht im Griechischen Latreio, das ist Gottesdienst darbringen. Dass wir ihm Gottesdienst darbringen, ohne Furcht, ohne Zwang, ohne Krampf, ohne Gesetzlichkeit. In Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Das heißt, ein befreites Dienen dem Herrn Jesus gegenüber. Ist doch herrlich. Ich bin da fasziniert, wenn ich das sehe. Und darum sagt Johannes 3,34, er hat den Geist nicht nach Maß. Wisst ihr, wenn der Gesalbte, der Herr Jesus, mit dem siebenfachen Gottesgeist in mir wohnt, in meinem Herzen, was muss dann sein? Kolosser 2, Vers 9 und 10. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht. In ihm. Das ist ja das Entscheidende. Sobald er in meinem Herzen volle Verfügungsgewalt hat, kommt die Fülle der Gottheit, die Fülle des siebenfachen Gottesgeistes, alles, was Gott mir geben wollte, kommt zum Durchbruch. Und in Matthäus 1,11 geht die Bibel nochmal hin und sagt, wieder bildlich dargestellt, das ist Matthäus 2,11, das ist etwas, wie soll ich sagen, sehr Schönes. Da sagt sie, und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind St. Maria, seiner Mutter, da, fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihre Gaben, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Gold, das Material des Königs, Weihrauch, das Material des Priesters, Myrrhe, das Material, die Bitterkeit des Propheten. König, Priester und Prophet, jetzt haben wir ihn wieder. Und die Bibel sagt, er hat das alles. Er vereinigt sich hier letztendlich, oder muss so sagen, er vereinigt alles, was alttestamentlich ein Gesalbtem war, in seiner Person. Drum ist er König, Priester und Prophet. Drum ist er laut Hebräer 2, 4 und 7 unser hoher Priester, der alles tut, er tut alles. Es ist halt die Frage, wo suchen wir Hilfe? Wo suchen wir letztendlich Lösung unserer Probleme? Wisst ihr, wenn ein Paulus, der aus meiner Überzeugung nach dem Herrn Jesus der geistlich begabteste Mensch auf dieser Erde war, wenn der sagen muss in 1. Korinther 4, ich bin mir nichts bewusst, aber ich bin damit nicht gerechtfertigt, der Herr ist es, der mich rechtfertigt oder beurteilt. Wenn der das sagen muss, dann muss ich sagen, dann bin ich ja unfähig, die geringsten Dinge zu beurteilen. Dann muss ich ja dauernd praktisch hingehen und sagen, Herr Jesus Christus, du Erlöser, du Gesalbter, der mein Herz zum Tempel des Heiligen Geistes gemacht hat. Lass mich es sehen, wie du es siehst. Ihr könnt euch erinnern, die Verkündigung, wo es im Jesaja 55 heißt, meine Wege sind nicht eure Wege, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, wo Schlachter übersetzt hatte ursprünglich, meine Pläne sind nicht eure Pläne. Wisst ihr, dass ich sage, Herr, was ist dein Plan für die Situation, wo ich jetzt drinstecke? Was ist dein Plan? Wisst ihr, dann kommt die Seele zur Ruhe, wenn ich weiß, er macht keinen Fehler, er ist perfekt, er ist der Messias, er ist der Erlöser, er ist der Christus, er ist der König. Er ist der König des Reiches Gottes, er ist in meinem Herzen. Ich lege mich ihm auf den Altar und er wird keinen Fehler machen. Da kommt doch eine Seele zur Ruhe. Und er hat alles getan, er hat das ganze Alte Testament perfekt erfüllt. Er hat im Hebräer 9, 11 und die Folgeverse wird es dargestellt. Er hat die ganzen Opfergesetze aus 3. Mose vollständig erfüllt. Er ist das Brandopfer, er ist das Speisopfer, er ist das Sündopfer, er ist alles. Ich habe nichts mehr zu tun. Und jetzt sagt die Bibel was im Psalm 23. Wisst ihr, wir haben den Psalm 23 auch umfunktioniert. Wir haben den Psalm 23 umfunktioniert. Der Herr ist mein Hirte, wenn er tut, was ich will. Versteht ihr? So liest man es doch. Du bist mein Hirte, wenn es klappt. Da sagt die Bibel was ganz anderes. Er sagt hier, ich lese mal aus Vers 5 auszugsweise, nachdem die Bibel sagt, dass mir nichts mangeln wird, dass er mich erquickt, dass er mich aus dem Tal der Todesschatten errettet, dass ich kein Unglück zu fürchten brauche, dass er mein Stecker und Stab ist, dass er sogar einen Tisch bereitet, angesichts meiner Feinde, die haben mir nichts mehr zu sagen. Und dann sagt er, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Wenn er, der Gesalbte, mein Haupt, die Fülle des Heiligen Geistes hat, dann muss mein Becher überfließen. Ist das herrlich? Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dann kommt es zum Durchbruch. Er ist der gesalbte Priester. Er ist der hohe Priester, der alles tut. Er ist der, und jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt, der Hebräer 10, 19 getan hat. Und jetzt kommen wir zu diesem Wechselspiel des Messias in meinem Herzen. Und da sagt die Bibel, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das heißt, er hat den Weg frei gemacht. Wisst ihr, ich kann jetzt ohne Begrenzung, kein Teufel, kein Dämon kann mich hindern, durch das Blut Jesu ins innerste Heiligtum zu gehen. Das ist zentral. Das heißt, ich kann ins innerste Heiligtum vordringen. Im Glauben, wie ein kleines Kind. Nichts kann mich aufhalten. Und dann kommt der Messias und hat freie Beine in meinem Herzen. Wenn ich hier auf dem richtigen Weg mit der richtigen Herzensstellung zu ihm komme, dann ist auch mein Herz in der richtigen Stellung. Und dann kommt diese Fülle der Gottheit leibhaftig, die in mir jetzt praktisch wirksam wird. Natürlich nur für den Teil, den Gott für mich vorgesehen hat, mein Paket. Das kommt dann zur Auswirkung. Und dann plötzlich bin ich so, wie es Psalm 23 sagt, überfließend. Und dann ist etwas da, was auch der Ungläubige sieht. Und plötzlich hast du diese Ausstrahlung, diese, die Bibel nennt es Salbung. Man merkt, dass du jemand bist, der gesalbt ist mit dem Heiligen Geist, weil der Gesalbte, der Christus, in dir die Herrschaft hat. Wisst ihr, was ich nicht sehen will? Ich möchte es nicht sehen. Dass mit dem Röntgenbild mein Herz in manche Situationen durchleuchten könnte und es festhalten könnte auf einer Platte, wie es da aussieht. Steht ihr? Der Tempel des Heiligen Geistes? Wisst ihr, die Hausfrauen werden ja schon wild, wenn irgendwo ein Spinnweb ist. Habe ich ein gewisses Verständnis als Mann, allerdings nur ein gewisses. Was muss der Herr denken, wenn der Tempel des Heiligen Geistes innerlich verlottert? Das heißt, wenn ich ihn nicht pflege, wenn ich nicht dauernd durch das Blut Jesu die Innenräume meines Tempels schön gestalte, wenn ich nicht dauernd dafür sorge, dass wie im Tempel in Jerusalem, wie im Tempel, wo die Gegenwart Gottes war, die Schechina, die Wolke und Feuersäule, die Gegenwart Jesu durch den Heiligen Geist, diese Fülle des Heiligen Geistes in mir aufbricht, aufwallt, dass mein Herz beherrscht wird. Was ist, wenn der Jesus in mein Herz reinzieht und du siehst Frustration, Bitterkeit, Enttäuschung, Elend, Hader, Neid, Streit. Galater 5, 19 eben, Fleisch in Reinkultur. Wie schön wäre es, wenn er sehen würde, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Treue, Enthaltsamkeit. Das wäre doch herrlich, oder? Aber das hat nur mit dem zu tun, ob der Gesalbte der volle Herrschaftsbereich hat. Und Christus, der Gesalbte, hat immer der volle Herrschaftsbereich. Im tausendjährigen Reich. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Jetzt ist halt die Frage, wenn ich sage, Herr Jesus Christus, tue ich das, was dieser Titel sagt? Herr, du kannst mir immer machen, was du willst. Ich bin dein Sklave. Jesus, der du alle meine Sünde bezahlt hast, der du alle meine Leidenschaften mit dir gekreuzigt hast, ich nehme die Erlösung für mich an, dass ich völlige Erlösung habe in dir. Und du, Christus, praktische Herrschaft, Salbung in meinem Herzen, dass mein Herz wirklich ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Ich möchte beten zum Schluss.